Herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinter Fragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben oder Identität Leben? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es weiter mit meiner Mini-Reihe Wer bin ich eigentlich? In der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, was passiert, wenn Identität unscharf wird. Also wenn Menschen sagen, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Ich spüre mich nicht richtig. Oder auch sowas wie, ich habe mich irgendwie verloren. In der zweiten Folge ging es darum, warum wir uns selbst verlieren können. Also durch sowas wie Anpassungen, alte Muster, Bindungserfahrungen und das ständige Funktionieren. Heute möchte ich gerne der Frage nachgehen, die viele Menschen irgendwann sehr tief beschäftigt. Bin ich eigentlich so oder habe ich es gelernt? Also man könnte sowas sagen wie, bin ich wirklich so angepasst? Bin ich wirklich so empfindlich? Oder auch sowas wie, bin ich wirklich so chaotisch, so zurückgezogen oder auch überfordert, vielleicht auch leistungsstark oder kontrolliert oder unruhig oder auch so sozial unsicher? Alles Phänomene, die ich sehr gut im Praxisalltag kenne. Oder habe ich über Jahre vielleicht hinweg gelernt, so zu wirken, um zurechtzukommen? Und an dieser Stelle kommen wir auch zum Thema Neurodiversität. Also zu der Frage, ob Menschen die Welt unterschiedlich wahrnehmen, verarbeiten und beantworten. Das haben wir zum Beispiel bei ADHS oder auch Autismus oder Dyslexie. Das sind jetzt zum Beispiel Phänomene, die auch eine Erkrankung darstellen, also im Sinne von einer Diagnose, die gleichzeitig damit auch die Möglichkeit erschafft, dass man Hilfe, Unterstützung bekommen kann, die auch durch Krankenkassenleistungen mit abgedeckt werden können, je nachdem, um was es geht. Und das finde ich schon ganz wichtig, dass wenn Menschen mit solchen Fähigkeiten, weil Neurodiversität beschreibt, dass die Gehirnverarbeitung, auch die Verschaltung im Gehirn nur anders ist, also verändert, also man könnte sagen, also nicht krankhaft verändert, sondern einfach anders verschaltet, anders verknüpft. Und noch nicht mal in Bezug auf besser oder schlechter, einfach wirklich anders. Und das ist aber eine Erklärung, muss man natürlich dazu sagen, die von Menschen gemacht worden ist, um jetzt das ein Stück weit zu unterscheiden von normalen Anführungsstrichen. Das sind nicht meine Worte, sondern das ist jetzt mehr so ein Versuch, das ein bisschen bildhaft euch zu vermitteln. Im Grunde genommen ist es hier die Vielfältigkeit des Gehirns, die Komplexität. Und es gibt Menschen, die durch diese andere Verschaltung ganz anders auch mit der Welt interagieren und diese auch wahrnehmen. Dazu gehört auch sowas wie Hochbegabung oder auch andere Formen von so kognitiver, also gedanklicher und emotionaler Verarbeitung und auch Wahrnehmung. Und weil mir dieses Thema auch in meinem Podcast Andersschlau sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr den nicht eh schon kennt, ne, weil da bin ich zusammen mit Frau Birgit Feldmann, eine sehr geschätzte Kollegin und Freundin, liebe Grüße an dieser Stelle, mit der tatsächlich ich versuche, das ganze Themenfeld des Andersdenkens, des Andersfühlens für die Hörer wirklich begreiflich zu machen und ein Stück weit auch darin, sich selbst zu entdecken, wenn ich denn davon betroffen bin. Okay, kommen wir wieder hierhin zurück. Versuchen wir erstmal die Neurodiversität zu entmythifizieren. Vielleicht beginnen wir nämlich damit, dass wir nochmal, wie ich es gerade gesagt habe, so eine einfache Erklärung finden. Also man kann sagen, Neurodiversität bedeutet, Menschen unterscheiden sich in der Art, wie ihr Gehirn Informationen verarbeitet. Das ist erstmal keine Diagnose. Es ist ein Oberbegriff für wirklich neurologische Vielfalt. Neurodivergent meint dann, ein Mensch verarbeitet, denkt, fühlt oder reagiert in einer Weise, die von dem abweicht, was gesellschaftlich als typisch oder normal gilt. Und das kann dann sowas sein, wie gerade schon genannt, wie ADHS, Autismus, Dyslexie, Dyspraxie, Hochbegabung oder auch andere Formen besonderer Wahrnehmungs- und Verarbeitungsweisen. Wichtig ist mir, Neurodiversität bedeutet nicht automatisch Erkrankung. Aber sie bedeutet auch nicht automatisch sowas wie Superkraft oder so, wie man das denken könnte. Beides sind eher Vereinfachungen. Weil manche Menschen erleben ihre neurodivergente Verarbeitung als Ressource, klar, wie zum Beispiel, ich bin kreativer, ich kann vielleicht intensiver denken, ich habe eine stärkere Mustererkennung, eine besondere Tiefe, aber auch vielleicht eine hohe Sensibilität und schnelle Assoziationen. Andere erleben sie aber auch tatsächlich als Belastung. Und das ist überwiegend der Teil, der dann zu mir in die Praxis kommt und dann über die Symptome ihre individuelle Neurodiversität oder Neurodiversität dann erlebt. Wie zum Beispiel, ich bin total überflutet von Reizen, ich bin vielleicht erschöpft, habe soziale Missverständnisse, also dass ich mich gar nicht gesehen oder verstanden fühle und ich auch nicht weiß, so als wenn ich gar nicht dazugehöre oder ich wie ein Alien bin, so hier auf diesem Planeten, vielleicht auch eine innere Unruhe habe, Konzentrationsprobleme oder das Gefühl, ständig gegen die Umwelt arbeiten zu müssen. Und oft ist es beides. Genau deshalb brauchen wir einen differenzierteren Blick. Der Begriff Neurodiversität wird heute meist als Hinweis verstanden, dass es nicht die eine richtige Art von Gehirn oder Denken gibt. Der neurodiversitätsaffirmative Ansatz betont deshalb, Unterschiede nicht vorschnell als Defizite zu lesen, sondern auch Umwelt, Passung und Unterstützung mitzudenken. Gleichzeitig ersetzt das keine Diagnose und verharmlost keine realen Einschränkungen. Das finde ich nochmal ganz wichtig. Und wenn ihr jetzt vielleicht nur die Hälfte davon verstanden habt, versuche ich es nochmal, indem ich euch damit sage, dass die ganze Thematik erstmal für uns alle neu ist, also so wie man darüber spricht. Und gleichzeitig ist auch mit einer, ich sag mal, das ist schwierig, finde ich, das in Worte zu fassen, nochmal anders vereinfacht, dass wir einen anderen Zugang zu unseren Fähigkeiten bekommen, ohne sie zu pathologisieren. Aber wenn ich sie nicht als meine Fähigkeit nutzen kann, dann sind es erst einmal vielleicht Symptome oder halt Überforderungen, wie auch immer man das dann für sich selber nennen möchte, wie man es dann wahrnimmt. Die Frage, bin ich so, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn wir bestehen nie nur aus einem Faktor. Wir sind immer eine Mischung aus Temperament, aber auch Nervensystem, Körper natürlich, Erfahrungen, die Bindungen, die wir haben, unsere Kultur, natürlich unsere Familie, die soziale Umgebung und unsere eigenen Entscheidungen. Ein Mensch mit ADHS ist nicht nur ADHS. Also ADHS, ich versuche es trotzdem nochmal kurz zu erwähnen, weil die meisten, glaube ich, werden es wissen, was es bedeutet. ADHS heißt ja Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Und ist zusammengefasst, wenn man das jetzt als Diagnose sieht, eine häufige neurologische Entwicklungsstörung, die durch Konzentrationsstörung, Impulsivität und Hyperaktivität, sowas wie körperliche Unruhe, gekennzeichnet ist. Ein autistischer Mensch ist auch da nicht nur Autismus. Also im Sinne von, ich nehme meine Umgebung, auch meine emotionale Verarbeitung im sozialen Umfeld anders wahr. Also auch wenn es um Humor geht, wenn es um Interaktion geht, ne, und so weiter. Also ich will bewusst jetzt nicht, ne, liebe Hörer, jetzt alles im Detail erklären. Das würde den Rahmen hier für diese Folge sprengen. Das heißt also, ADHS und Autismus wird hier nur unzureichend genauer aufgemacht. Ne, also wenn ihr da Bedarf habt oder euch wünscht, dass ich dazu mal ausführlicher eine Folge mache, kann ich das gerne machen. Mir geht es jetzt mehr darum, dass ich euch ein Stück weit, wenn ihr den Begriff noch nie gehört habt, einmal zumindest eine grobe Einschätzung habt und gleichzeitig aber wir den Fokus halten auf das generelle Gefühl, bin ich jetzt so? Ja, und das versuche ich jetzt zu erklären, ne, wenn ich jetzt so Fähigkeiten habe, auch sowas wie Hochbegabung, ne, das ist jetzt sowas, was viele Menschen noch denken, ja, wer ist denn alles hochbegabt? Und wenn, ja gut, diese Auszeichnung, ne, ja, ich muss euch gestehen, Auszeichnung, das ist, es geht hier nicht um irgendwie, boah, das ist toll, das ist super, ne, das ist eine Wertung, die soll bitte jeder für sich selber entscheiden. Es geht erstmal um eine Fähigkeit. Wenn ich hochbegabt bin, also Dinge schneller und auch anders wahrnehmen und interpretieren kann, dann heißt das nicht, dass ich das sofort weiß. Viele denken, dass Hochbegabte automatisch schlau im Sinne von auch alles besser können und vielen Dingen viel weiter sind und so weiter. Und das ist gar nicht der Fall. Also wenn ich an meinen Werdegang denke im beruflichen Kontext, allein in der Kinderklinik, da habe ich extrem oft, kann ich sagen, mit Fällen zu tun gehabt, die hat man nicht in ich sag jetzt mal, Abi oder irgendwelchen so Elite-Gymnasien oder so gefunden, sondern tatsächlich eher im gemischten Setting, also zum Beispiel auch sogar bis hin zur Hauptschule. Ja, und das meine ich gar nicht abwertend, sondern um damit deutlich zu machen, also in einem ganz anderen sozialen Kontext auch. Also zum Beispiel hören nicht zu, stören oder haben die Klasse wiederholt und solche Sachen. Das hat nämlich eher zu tun mit, inwieweit kann ich mich, fühle ich mich gesehen, werde ich auch entsprechend abgeholt und kann mich dann auch in dem Umfeld entsprechend interagieren, also anpassen. Und das ist ja, also beziehungsweise einfinden, könnte man ein bisschen freundlicher formuliert auch formulieren, sagen, meine ich. Aber das ist mir wichtig, dass ihr das euch nochmal so deutlich macht, ne? Also diese Verarbeitungsweisen, also wie bei ADHS, Autismus oder Hochbegabung, können jetzt Folgendes beeinflussen. Wie nehme ich meine Reize denn überhaupt wahr? Also im Sinne von auch wie schnell. Auch gleichzeitig, wie intensiv erlebe ich die Gefühle. Und natürlich gehören auch alle anderen neurodiversen Bereiche dazu. Das waren jetzt nur drei genannte Beispiele. Auch wie leicht oder schwer soziale Situationen lesbar sind. Also gerade wenn ich da sehr intensiv drin bin, kann das sein, dass ich bestimmte Dinge viel schneller erkenne, aber auch vielleicht in manchen Stellen vielleicht auch viel schneller in irgendwelchen Vorurteilen reingehe. Aber auch wie ich Entscheidungen treffe. Aber auch und natürlich, wie ich mich auch selber reguliere. Und wie man mit Unklarheiten, Ordnungen, Struktur und natürlich auch die Spontanität umgeht. Und das hat natürlich Einfluss auf unsere Identität. Wenn ich anders wahrnehme, anders denke oder anders reagiere als mein Umfeld, dann frage ich mich doch irgendwann, was stimmt nicht mit mir? Und genau dieser Satz ist oft der Beginn von Anpassung bzw. Auseinandersetzung mit dem Thema. Und ein zentraler Begriff hier ist in Bezug auf Anpassung Masking oder Camouflaging. Das ist so, ja, sowas wie so eine Strategie, könnte man sagen, mit denen Menschen ihre tatsächliche Wahrnehmung oder ihre Impulse oder auch die neurodivergenten Merkmale verbergen, teilweise auch überdecken, um sozial besser zurechtzukommen. Das habe ich schon öfter erlebt, dass dann Personen gesagt haben, ich habe bewusst das falsch ausgesprochen oder gesagt, dass ich das nicht weiß, um nicht schon wieder als Klugscheißer oder Professor oder wie auch immer abgestempelt zu werden. Ne? Also solche Sachen. Das ist jetzt zum Beispiel ein konkretes Beispiel für sowas. Vielleicht aber auch sowas wie Blickkontakte erzwingen, obwohl es total anstrengend ist. Oder soziale Regeln auswendig lernen. Vielleicht will ich auch spontan wirken, obwohl man innerlich total hoch angespannt ist. Vielleicht will ich aber auch meine Unruhe unterdrücken oder Überforderung verstecken. Es kann auch sein, dass ich Pausenbedürfnisse ignoriere, Humor, Rollen oder Kompetenz nutze, um Unsicherheiten zu kaschieren. Vielleicht aber auch bin ich ständig am Beobachten, wie wirken denn jetzt andere und wie muss ich denn jetzt sein? Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Masking ist nicht einfach Lügen. Es ist oft ein sozialer Überlebensversuch. Also ein Mensch versucht hier Anschluss zu finden, nicht aufzufallen, auch nicht beschämt zu werden oder irgendwie nicht so falsch zu wirken, was ja tatsächlich ja auch nicht selten dann vorkommt. Also in den Fällen, wenn ich an die Fälle denke, die bei mir in die Praxis kommen, ist das tatsächlich eher die Regel, ne, dass man da negativ mit aufgefallen ist, haben wir auch teilweise schon in den Interviews oder auch den Fällen gehört, wenn Personen schon über ihre Geschichte gesprochen haben, also in meinen Podcasts. Die Forschung zu diesem ganzen Kaschieren ist besonders im Autismusbereich gut entwickelt. Es gibt da systematische Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen, wie zum Beispiel von 2024. Da fand man nämlich Zusammenhänge von dieses Masking und mehr Angst, Depression, sozialer Angst sowie auch geringerem Wohlbefinden bei autistischen Menschen. Neuere Arbeiten zeigen auch außerdem, dass das nicht nur bei Autismus vorkommt, sondern auch bei ADHS beschrieben wird, wenn auch teils klar mit auch anderen Mustern. Ja, wir zahlen natürlich für das Ganze einen Preis. Es kann zwar kurzfristig mir helfen, also so ein Masking zu haben, man kommt dann durch den Tag oder man wird dann vielleicht weniger kommentiert und man funktioniert vielleicht dann noch besser im System, fällt nicht so auf. Aber langfristig hat es oft einen Preis, denn viele berichten dann, dass sie nach sozialen Situationen völlig erschöpft sind oder dann nicht mehr wissen, wer sie eigentlich wirklich sind und dass sie dann auch keine Rollen mehr spielen. Also, dass man sagt, so, ob ich dazugehöre oder nicht, das spielt keine Rolle. Ich kann aber auch dann vielleicht nicht unterscheiden, ob ich etwas will oder ob ich es nur tue, weil es erwartet wird. Ich weiß auch vielleicht nicht, was echt ist und was gelernt. Und hier sind wir wieder bei unserem Thema Identität. Denn wenn ich über Jahre lerne, mich zu verstecken, dann ist irgendwann die Maske nicht mehr nur eine Maske. Sie wird nämlich zu einem Teil meines Selbstbildes. Dann denke ich vielleicht sowas wie, ich bin halt kompliziert oder ich bin dann halt falsch. Ich bin halt vielleicht zu sensibel oder ich bin halt auch vielleicht nicht belastbar. Dabei könnte eine andere Formulierung hier an der Stelle viel hilfreicher sein. Ich habe lange versucht, in eine Form zu passen, die nicht für mich gemacht war. Jetzt zur zweiten Seite der Frage. Habe ich es gelernt? Ja, sehr vieles lernen wir. Wir lernen zum Beispiel, ob unsere Gefühle willkommen sind. Wir lernen, ob unsere Art zu denken verstanden wird. Wir lernen, ob unsere Bedürfnisse ernst genommen werden. Und wir lernen auch, ob Anderssein gefährlich ist. Wenn ein Kind nämlich immer wieder erlebt, du bist zu laut, du bist zu empfindlich, du musst dich jetzt mehr zusammenreißen, du bist unordentlich, du bist faul, du bist komisch oder du stellst dich an, dann entsteht nicht nur Verhalten, sondern dann entsteht hier tatsächlich auch Identität. Weil das Kind lernt nicht nur, ich habe Schwierigkeiten, sondern es lernt vielleicht sogar dann auch, ich bin schwierig. Und das ist ein riesiger Unterschied. Gerade bei ADHS oder Autismus gibt es viele Zuschreibungen, die das Selbstbild tief beschädigen können. Bei ADHS hören Menschen oft sowas wie, du könntest, wenn du wolltest, du bist faul, du bist chaotisch. Oder sowas wie, du bist unzuverlässig oder du musst dich einfach nur besser organisieren. Aber bei Autismus können auch Menschen öfter hören, sowas wie, sei nicht so empfindlich, schau mich mal jetzt an, stell dich bitte nicht so an, du bist unhöflich, du musst dich mehr integrieren und natürlich gibt es Verantwortung. Natürlich müssen Menschen lernen, mit sich und anderen umzugehen, gar keine Frage. Aber wenn wir Verhalten nur moralisch lesen, übersehen wir manchmal die Verarbeitung dahinter. Nicht jedes Nicht-Können ist Nicht-Wollen. Und nicht jedes Anderssein ist Trotz. Viele Menschen bekommen erst spät im Leben eine Diagnose oder zumindest eine plausible Erklärung. ADHS. Autismus, Hochbegabung, hochsensibel und. Oder vielleicht auch eine Kombination aus verschiedenen. Und dann passiert oft etwas sehr Bewegendes. Menschen blicken zurück und denken, vielleicht war ich nicht falsch. Vielleicht war ich anders überfordert. Oder ich hatte nie die richtigen Worte für mich. Das kann total entlasten, so zu denken. Aber es kann natürlich mich auch traurig machen. Denn plötzlich wird dann sichtbar, wie lange man gegen sich selbst gearbeitet hat, wie viel Energie in Anpassung gegangen ist und wie oft man sich selbst beschuldigt hat. Und deshalb ist so eine Erkenntnis oft nicht nur eine Diagnose. Sie ist eine Identitätsbewegung. Aktuelle Forschungen beschreiben, dass immer mehr Erwachsene ADHS oder Autismusdiagnosen später im Leben erhalten und dass dies häufig Fragen von Identität, Selbstwahrnehmung und Neubewertung der eigenen Biografie auslöst. Dabei kann eine Diagnose entlasten, aber auch Trauer, Wut und Neuorientierung mit sich bringen. Und jetzt ist mir eine Balance sehr, sehr wichtig. Eine Diagnose kann zwar sehr hilfreich sein, gar keine Frage. Sie kann nämlich erklären, sie kann natürlich auch entlasten, sie kann mir auch eine Orientierung geben, sie kann mir auch helfen, Unterstützung zu bekommen, gar keine Frage, aber sie sollte nicht zum ganzen Ich werden. Du bist nicht deine Diagnose. Du bist ein Mensch mit Geschichte, Fähigkeiten, Grenzen, Beziehungen, Wunden, Interessen, Werten und Möglichkeiten. Die Diagnose kann hier ein Schlüssel sein. Aber sie ist nicht das ganze, bildlich gesehen, Haus. Genau das ist auch ein Gedanke, der mir im Zusammenhang mit meinem Podcast Anders Schlau wichtig ist. Es geht nicht darum, Menschen in Schubladen zu packen, sondern darum, besser zu verstehen. Wie lernt jemand? Wie verarbeitet jemand Reize? Oder auch welche Begabungen bleiben vielleicht unsichtbar, weil die Umgebung nicht passt? Wo wird jemand ständig an einer Norm gemessen, die gar nicht die eigene innere Logik abbildet? Denn manchmal steckt hinter dem Gefühl, ich bin falsch, nicht ein Defizit, sondern eine fehlende Passung. Und genau das ist wichtig. Wir brauchen nicht nur Diagnosen, wir brauchen Verständnis für Passung zwischen Mensch und Umwelt, aber auch zwischen Fähigkeiten und Anforderungen und natürlich auch zwischen innerer Logik und äußerer Erwartung. Kommen wir zur Kernfrage. Vielleicht ist das die wichtigste Frage dieser Folge. Was gehört wirklich zu mir? Und was habe ich entwickelt, um akzeptiert zu werden? Diese Frage ist nicht leicht, denn manchmal war die Anpassung sinnvoll. Vielleicht sogar notwendig, überlebensnotwendig. Aber irgendwann dürfen wir anfangen, genauer hinzuschauen. Was erschöpft mich denn dauerhaft? Wo spiele ich denn überhaupt eine Rolle? Wann fühle ich mich nach Kontakt lebendig und wann eher erschöpft und leer? Welche Situationen fühlen sich stimmig an, obwohl sie vielleicht nicht perfekt sind? Und welche Erwartungen habe ich so lange erfüllt, dass ich sie für meine Persönlichkeit halte? Das ist keine schnelle Selbstfindung, das ist ein Prozess. Und manchmal beginnt dieser Prozess mit einem sehr einfachen Satz. Vielleicht bin ich nicht falsch. Vielleicht sogar habe ich mich nur zu lange angepasst. Was kann helfen? Nicht als schnelle Lösung, sondern als Richtung. Ich würde sagen, vielleicht erstens eine Sprache finden. Wenn ich nämlich keine Worte für mein Erleben habe, bleibt es diffus. Worte sowas wie Reizüberflutung oder Masking oder Interozeption, exekutive Dysfunktion, soziale Erschöpfung oder Hochsensitivität können helfen, sich selbst einzuordnen, gar keine Frage. Aber Vorsicht, Worte sollen befreien, nicht festlegen. Zweitens, Körper und Energie bitte ernst nehmen. Also nicht nur fragen, was sollte ich können, sondern dass man auch fragt, was kostet mich das? Das ist gerade bei neurodiversen Menschen wichtig, weil die sichtbare Leistung oft nicht zeigt, wie hoch der innere Aufwand war. Drittens, sichere Räume finden. Also Räume, in denen man weniger maskieren muss, wo ich mich weniger irgendwie anpassen muss, um mich vielleicht gesehen zu fühlen. Menschen, bei denen man nicht dauernd immer übersetzen muss. Viertens, Diagnostik und Beratung nutzen, wenn es passt. Nicht als Etikett, sondern wirklich so als Möglichkeit, sich selbst besser zu verstehen. Fünftens, Identität sollte nicht erzwungen werden. Man muss nicht sofort wissen, wer man ist. Das kann total überfordern oder mich auch unter so einem extremen Druck bringen. Man darf erstmal erforschen, würde ich behaupten, was nicht mehr stimmt. Weil das gibt mir eine Orientierung, wo es weitergeht. Ich formuliere das oft mit Schritt für Schritt, nach und nach. Vielleicht ist die Antwort auf die Frage, bin ich so oder habe ich es gelernt, gar kein Entweder-Oder. Vielleicht ist die ehrlichere Antwort, ich bin geworden. Durch mein Nervensystem, durch meine Erfahrungen, durch meine Anpassungen, durch meine Umgebung und durch das, was ich heute beginne, über mich zu verstehen. Und genau darin liegt Hoffnung. Denn wenn ich erkenne, was zu mir gehört und was Anpassung war, entsteht wieder Wahlfreiheit. Nicht sofort natürlich, vielleicht auch nicht perfekt, aber Stück für Stück. Und wenn ihr euch jetzt denkt, okay, war jetzt die ganze Zeit nur von Neurodiversität die Frage oder der Inhalt, kann ich euch sagen, nein. Das sind jetzt bei Neurodiversität bestimmte Felder, an denen ich jetzt ein Stück weit mich langgehangelt habe, aber das kann genauso gut in anderen Bereichen sein, ne, die man vielleicht dann anders formulieren würde, ne, gar keine Frage. Ja, also von daher bitte, bitte nicht zu stark reduziert diese Folge fühlen oder wahrnehmen als, das ist nur eine Folge für Neurodiversität, sondern es geht mehr darum, wer bin ich, wo bin ich und das ist ganz individuell. Also da könnt ihr euch komplett mit angesprochen fühlen. Ja, in der nächsten Folge dieser Mini-Reihe schauen wir uns dann mal an, wie man den Kontakt zu sich selbst wieder aufbauen kann. Also nicht so als große Selbstfindungsreise, sondern wirklich so ganz pragmatisch. Wie finde ich zu mir zurück, wenn ich mich lange angepasst habe, vielleicht auch so funktioniere oder auch maskiert habe? Wie kann ich da tatsächlich zu mir zurückfinden? Das schauen wir uns dann in der nächsten Woche an. Ja, bis dahin wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit.